Das FM4 Jugendzimmer.
Ja, Elisabeth Schagen wünscht sich einen guten Freitagabend. Wird heute eine interessante Sendung, weil man nicht nur was lernen kann, sondern weil man auch was mitnehmen kann. Zumindest so ist es mir schon gegangen in dem Gespräch, das ich mit Johannes und Stefan vor der Sendung hatte. Hallo ihr zwei.
Hallo. Hallo.
Wenn man das so zusammenfassen kann, dann ist, seht ihr das als Hobby und auch als sowas wie eine Berufung, euch mit freier Software auseinanderzusetzen, aber vor allem die Idee der freien Software ein bisschen in die Welt hinaus zu tragen, weil das aus irgendeinem Grund, den man wahrscheinlich auch relativ leicht erklären kann, nicht so verbreitet ist, wie es eigentlich sollte.
Mhm.
Warum? Warum wissen so wenig Menschen, dass es sowas wie freie Software gibt und was das überhaupt ist?
Also einerseits liegt es sicher daran, dass hinter freier Software klassischerweise nicht so starke kommerzielle Interessen stehen wie hinter den proprietären Konkurrenzprodukten. Und ja, einfach das überall, Marketing fehlt.
Dafür. Überall dort, wo viel Geld für Werbung da ist, weiß man Bescheid, was nicht immer, wie wir wissen,
genau, ja.
Dafür oder dagegen spricht für ein Produkt, mhm. Schon gar nicht über die Qualität. Und die große Frage am Anfang steht, was ist freie Software? Ich weiß nicht, ob ihr zu Hause damit was anfangen könnt. Was kann freie Software und warum ist das eigentlich wichtig? 0800 226 996. Wenn ihr Erfahrungen damit habt, wenn ihr Fragen habt, es kommen ganz, ganz viele Informationen noch, die, egal ob man sich mit Computer gut auskennt oder nicht, ich kann euch versprechen, die zwei können das so erklären, dass es auch ich verstanden habe. Beziehungsweise sind sie wunderbare Ansprechpartner für die, die sich gut auskennen und eine ideologische Diskussion mit euch eintreten möchten.
Danke für die Vorschusslorbeeren.
Weil damit hat das irgendwie schon auch sehr viel zu tun. Also das ist nicht nur irgendwie quasi etwas, was den Alltag erleichtern kann, wenn man sich da besser auskennt und sich auch zu helfen weiß, sondern da steht ja einfach eine Idee auch dahinter.
Das ist korrekt.
Hinter freier Software. Also 0800 226 996, die Nummer ins FM4 Jugendzimmer und ihr habt eine sehr lange und sehr gute Plattenliste mitgebracht. Was spielen wir als Erste?
Der erste Track wird sein von NoFX, Dinosaurs Will Die, die Dinosaurier werden sterben und Dinosaurier ist in dem Fall die klassische Musikindustrie.
Watch it crumble, see the drowning, watch the fall. I feel just terrible about it, that sarcasm. Let it burn. Gonna make a toast when it falls apart. I'm gonna rain my glass upon my heart. Then someone shouts, that's what they get. Music industry as it destroys itself. We'll show them how it's supposed to be. Music created from devotion, not ambition, not for fame. Zero people are exploited. There are no tricks up our sleeve. We're gonna kill the seven record deal. Make records that have more than 100 songs. Dinosaurs will slowly die, and I do believe no one will cry. I'm just fucking glad I'm gonna be there to watch the fall. Prehistoric music industry, 3 feet in the gray of dawn. Extinction never felt so good. Sadly mistaken. Time has come for evolution. Fuck collusion. Kill the five. Whatever happened to the handshake? Whatever happened to deal no one would break? What happened to integrity? It's still there, it always was. For playing music just because. A million reasons why.
Oh,
bei mir im Studio, Stefan und Johannes. Seid ihr jetzt eigentlich beide noch aktive Studenten auf der TU oder habt ihr das Studium schon fast hinter euch gelassen?
Naja, ich bin bei ungefähr 3/4 des Studiums und immer noch aktiv dabei.
Ja, und bei mir ist es schon ein bisschen nach dem 3. Viertel, aber ich bin auch immer noch aktiv dabei. Ja.
Aber du unterrichtest schon an einer Schule?
Ja, das ist
Informatik.
Korrekt. Ich bin Informatiklehrer in der Rahlgasse im 6. Bezirk in Wien und genieße das sehr.
Wissen deine Schüler, was freie Software ist?
Ich habe es ihnen schon versucht nahezubringen. Ob mir das wirklich so gelungen ist, sollten sie heute zuhören, wird es hoffentlich klar sein.
Warum ist euch das so wichtig?
Also Software muss frei sein, damit Menschen, die Computer verwenden, das auch unabhängig und selbstbestimmt tun können. Wenn man unfrei ist in seiner Softwareverwendung, also wenn einem die 4 essentiellen Freiheiten, die wir wahrscheinlich in Kürze darlegen werden, wenn man diese 4 essentiellen Freiheiten nicht hat, ist man immer dem Entwickler ausgeliefert, was ich mit der Software wie tun kann, wie oft ich die Software verwenden kann unter Umständen, ob ich sie verteilen kann oder nicht.
Das heißt, konkret ist es so, dass viele Menschen irgendwie so eins der gängigen Systeme verwenden und dann sagen, du kopier mir das und das ist ja alles, wie wir wissen, versteht man ja dann unter Raubkopie und ist ja nicht erlaubt.
Richtig. Es ist so, dass eine der essentiellen Freiheiten, die Freiheit Nummer 2, die 3. Freiheit, man beginnt bei 0 zu zählen, ist die Freiheit, unveränderte Kopien verteilen zu müssen. Das ist eben genau deshalb notwendig. Wenn man diese Freiheit nicht hat, ist man sofort in einem moralischen Dilemma. Wenn man die Software verwendet und ein Freund oder Bekannter fragt, darf ich die bitte haben, kann man nur noch zwischen 2 Übeln wählen, nämlich einerseits das Übel, den Freund zu enttäuschen und den Lizenzvertrag zu akzeptieren oder den Lizenzvertrag nicht zu akzeptieren und den Freund zu helfen, dann hat man aber einen Lizenzbruch begangen, was auch ein Übel ist.
Jetzt werden Sie wahrscheinlich viele denken, so wie ich mir jetzt auch, warum stellt jemand Software her, die dann frei ist, die jeder verändern kann, die jeder verwenden kann und mit der man dann offensichtlich auch kein Geld machen kann? Also warum macht sich jemand die Mühe, das überhaupt zu entwickeln und auch an Mann und Frau zu bringen?
Also ich muss dazu allererst intervenieren, und zwar insofern, als dass man mit freier Software sehr wohl Geld verdienen kann. Ja, also es gibt Firmen, die vertreiben freie Software und insbesondere Support für freie Software. Also die verkaufen quasi zusätzliches Expertenwissen zu dieser Software und stehen damit auch an den internationalen Börsen trotz der Finanzkrise und allem ganz gut da. Beispiele dafür wären zum Beispiel Red Hat oder Sun Microsystems. Wie es zu freier Software kommt, wenn man damit nicht vordergründig Geld verdienen kann, zumindest im, ich sag mal, frech laienhaften Verständnis, das kann viele Gründe haben. Ein Grund ist zum Beispiel, dass ein Programmierer, also jemand, der einen Computer so instruieren kann, dass er wirklich genau das macht, was er möchte, der sieht irgendwann einen Mangel, hat ein Problem, das er auf seinem Computer lösen möchte, und es gibt keine für ihn zufriedenstellende Lösung für dieses Problem. Eines dieser Probleme wäre zum Beispiel, einen Text zu schreiben oder sowas, wobei dafür gibt es natürlich schon jede Menge Software. Oder zum Beispiel Audio-Files zu editieren, ja, also Musik zu machen am Computer. Und wenn dieser Mensch sich jetzt eben denkt, ja, alles das, was es gibt, gefällt mir nicht, ich hätte gerne meine eigene Lösung dafür, programmiert er das und kann das natürlich auch unter eine freie Lizenz stellen. Er ermöglicht damit einer globalen Gemeinschaft von Entwicklern, an diesem Projekt weiterzuarbeiten und es zu verbessern. Und das hat natürlich auch wieder für ihn Vorteile. Denn wenn er es jetzt dem José irgendwo in Lateinamerika weiterschickt und dieser José oder sonst irgendjemand verbessert diese Software substanziell und gibt diese Verbesserungen auch wieder an ihn zurück, dann hat er indirekt, direkt davon profitiert, dass er das als freie Software freigegeben hat und nicht mit einem Knebelvertrag, einer Softwarelizenz verkauft hat.
Es ist jetzt aber irgendwie nicht eine Nische für Könner. Also freie Software ist in eurem Verständnis schon was irgendwie so für den Menschen, der einfach nur den Computer dazu braucht, ja, das Word-Programm, sowas wie das Word-Programm zu verwenden, also die Basics einfach des Computeralltags, also der sollte da genauso einfach involviert sein, oder?
Natürlich, ja. Es ist natürlich ein Unterschied, ob man das ganze System als Entwickler wahrnimmt, also als jemand, der tatsächlich Software als Autor schreibt und eben programmiert, oder jemand, der tatsächlich nur Nutzer ist. Freie Software hat für beide verschiedenen Gruppen von Menschen Vorteile, weil alle Programmierer sind ja irgendwo dann auch Nutzer. Aber gerade für Programmierer ist es besonders einfach, sie aufzuzeigen, weil es hat sich wahrscheinlich jeder schon mal gedacht, dass irgendeine Software, die er zu Hause verwendet, in gewissen Details zumindest nicht genau so funktioniert, wie er das gerne hätte. Und bei freier Software hat man eben die Möglichkeit, genau diese Änderungen zu treffen, die man eingepflegt haben möchte in dieses Projekt, und hat den Vorteil, dass man diese Änderungen auch weitergeben kann und sich dabei auch nicht strafbar macht. Ja.
Was regt euch jetzt daran auf, an der nicht freien Software?
In gewisser Weise erleichtert einem freie Software einfach das Leben, indem man, wenn man prinzipiell damit alles tun kann, was man will. Eine essentielle Freiheit ist nämlich auch, das Programm zu jedem Zweck zu verwenden. Ich muss mir, wenn ich freie Software verwende, nicht darüber Gedanken machen, darf ich das jetzt in einem kommerziellen Umfang verwenden, muss ich das vielleicht nach 30 Tagen irgendwie aktivieren oder wieder löschen oder sonst was. Man installiert es, man kann es kopieren, so oft man will, und muss sich nicht viele Gedanken dabei machen, ob man sich jetzt vielleicht in irgendwelche Nesseln, was rechtliche Nesseln setzt oder nicht.
Das Interessante ist, nach dem, was du erzählst, klingt das so, wo sich jetzt jeder denkt, ja, pf, komisch, warum habe ich das nicht? Ja?
Ja, das ist ja das Problem, das am Anfang angeschnitten wurde, dass nicht unbedingt so, so ein riesen Marketing dahinter steckt, den Leuten zu erzählen, was freie Software ist und warum das gut ist, dass sie frei ist.
Und sich wahrscheinlich auch jetzt einige denken, da ist sicher eine Falle dahinter. Ja? Also irgendwo kommt das Dürrl, wo dann wieder wer sagt, das geht jetzt auch nicht so einfach.
Also bei freier Software ist es eigentlich so, dass no strings attached sind, ja. Also das ist ohne einen versteckten Haken. Viele Leute, die freie Software entwickeln und die Software, die sie schreiben, eben als freie Software veröffentlichen, sodass jeder davon profitieren und jeder damit eigentlich machen kann, was er möchte, die tun das auch ein bisschen aus dem Weltverbesserungsgedanken heraus. Wobei, gerade bei Computersoftware ist das Schöne, dass man auch ohne große Mittel, also ich brauche im Prinzip nur meinen Computer und meine Entwicklungsumgebung, kann ich wirklich großartige Sachen in diesem Universum des Computers schaffen. Und deswegen ist es auch so, dass freie Software proprietären und rein kommerziellen Anwendungen in Qualität in nichts nachstehen muss. Ja. Und in den meisten Fällen auch wirklich nicht in nichts nachsteht und sie sehr oft sogar übertrifft. Was du vielleicht kennst, ist der Webbrowser Mozilla Firefox. Mhm. Ja, den verwenden in Deutschland geschätzt 30% aller Internet-User, aller World Wide Web-User. Und das ist zum Beispiel freie Software. Der hat aufgrund der Qualitäten, die er eben hat, also Sicherheit, Geschwindigkeit, Kontrollierbarkeit, dem Platzhirsch Microsoft Internet Explorer große Marktanteile gekostet in den letzten Jahren und nimmt ihm immer noch das eine oder andere Prozent weg pro Monat.
0800 226 996, die Nummer für eure Fragen, was auch immer ihr wissen wollt, wie ihr dazu kommt, was die Vor-, die Nachteile sind, vielleicht auch eure Erfahrungen mit freier Software, sofern das so ist. Ja. Ruft uns an, 0800 226 996. Was kommt als nächstes von eurer Musikliste?
Als nächstes kommt die Nummer Rude Awakening, also rüdes Erwachen, wie auch immer, von der ungarischen Demo-Crew Conspiracy. Und man sollte das anfangs schon relativ laut hören, weil es leise und Piano eben losgeht.
0800 226 996.
Das ist die Nummer zu uns ins Studio und die Sonja hat uns angerufen. Hallo Sonja.
Hallo.
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 Servus, hallo. Ja, und zwar, ich hab jetzt vorher gerade erst eingeschalten und das hat mich insofern sehr interessiert, als dass ich in einer Softwarefirma arbeite. Mhm. Und ich finde, man kann das einfach nicht so pauschal auf alle Softwaren beziehen, ob die jetzt frei sein können oder nicht. So quasi, dass dann jeder weiter programmiert.
Also, was ist für dich das Gegenargument oder was ist kritisch zu betrachten, wenn es um freie Software geht?
Nein, wir machen im Speziellen Software für Infrastruktur, im Speziellen für Brücken. Und einfach die Vorstellung, was weiß ich, irgendwo über eine Brücke zu fahren, die dann mit einer Software gebaut worden ist, wo die Koreaner, die Chinesen mitprogrammiert haben, einfach wo das Ausmaße annimmt. Also sie, wenn zu der Software jeder Zugang hat, wie soll das überschaubar sein, was programmiert wird und was wird dann wirklich richtig programmiert? Ja? Also das sind so komplexe Softwaren, ja, wo einfach, denke ich mal, wirklich nur Experten ran sollten. Und gerade wenn es um Infrastruktur geht, also ich möchte dann nicht über Brücken oder Straßen fahren oder mit Eisenbahnen, die dann nicht sicher sind.
Ja, nein, das schließt sich nicht unbedingt aus. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass jetzt, wenn jemand Software frei entwickelt und das ins Internet stellt und anderen die Möglichkeit gibt, da mitzuentwickeln, dass die Entwicklungen, die Weiterentwicklungen, die gemacht werden, auch zu 100% wieder zurückfließen. Also der eigentliche Entwickler hat natürlich immer noch das letzte Wort, was er in seine endgültige Software einbaut und was nicht. Also so würde das auch alles nicht funktionieren, wenn man einfach öffentlichen Schreibzugriff zum Programm hat, das dann die Brücken verwalten soll. Also die Sache ist nur die, dass wenn jemand eine gute Weiterentwicklung machen würde, könntest du darauf zurückgreifen, musst aber selbstverständlich nicht.
Ja, aber die Weiterentwicklung passiert ja so auch, weil so die Kunden oder die Leute, die anwenden und arbeiten damit, ja immer das Feedback geben oder das Feedback geben, das funktioniert nicht oder das sollte besser sein oder anders sein. Und so wird es ja ständiger Prozess des Weiterentwickelns.
Das stimmt, aber man kann dieses Argument auch nehmen und insofern ausbauen, dass wenn mehr Leute deine Software benutzen, und das würden sie wahrscheinlich, wenn sie frei ist, du noch mehr Feedback kriegen würdest, und dann deine Software tatsächlich noch besser machen könntest. Ganz abgesehen davon, dass du auch externe Ressourcen in Form von weiteren Entwicklern einbinden könntest in dein Projekt, wenn die eben nicht aufgrund irgendwelcher Lizenzabkommen das rechtliche Verbot haben, daran mitzuwirken. Zu deiner vorher geäußerten Meinung möchte ich auch noch sagen, dass du ja mit diesem Ansatz eigentlich den Programmierern, die in dieser Firma arbeiten, die diese proprietäre Software zur Planung von Brücken und Infrastruktur eben, dass du denen damit Fehlerfreiheit attestierst. Das ist eine Einstellung, also damit fühle ich...
Nein, das sage ich ja nicht. Ich sage ja, dass das ständig in Weiterentwicklung ist. Aber es ist ein ständiger Prozess, wo das immer wieder verbessert wird,
auch
von Leuten, die das benutzen einfach, ja.
Das ist wahr, aber also, wie wäre das nicht der Fall, wenn das dann freie Software wäre?
Naja, dass man nicht weiß, programmiert China gerade das Gleiche um wie Brasilien und programmiert China vielleicht genau das Gegenteil, was Brasilien programmiert? Also wie soll das funktionieren?
Also es ist so, dass es in the wild, ja, also in der tatsächlichen existenten Realität da draußen, sehr große Softwareprojekte gibt, die dem Umfang dieses Infrastrukturplanungsprogramms wahrscheinlich in nichts nachstehen. Und das funktioniert dort sehr gut. Das funktioniert nach Prinzipien der freien Marktwirtschaft eigentlich, dass konkurrierende Konzepte von verschiedenen Entwicklerteams zwar implementiert werden, aber wenn es dann am Maintainer liegt, also dem ursprünglichen Autor der Software, welches dieser beiden Systeme integriert wird, dann ist das nicht so, dass irgendjemand Lucky Loser ist und sein Projekt dann trotzdem, also sein Unterprojekt trotzdem integriert bekommt, sondern dass ganz einfach die bessere Lösung genommen wird und die letztere wird eben irgendwann auf Eis gelegt und nicht mehr weiter gewartet.
Also was ist jetzt der Vorteil, also was zum Beispiel bei so einem Projekt, wo die Sonja jetzt darüber geschildert hat, also ein Brückenbauprojekt, also wenn man das als freie Software entwickeln würde?
Man hat mit einem Schlag eine viel größere Leserschaft des Codes. Wenn sich auf einmal 10-mal mehr oder 100-mal mehr oder 1000-mal mehr Leute den Code anschauen, ist es auch viel wahrscheinlicher, dass Fehler entdeckt werden oder mehr Feedback kommt, was sie ja will, das Feedback kommt, hat sie ja vorher gesagt. Und,
aber es geht wahrscheinlich genau um dieses Denken, dass man sagt, also man entwickelt selber was und will halt das auch bei sich behalten und will die alleinige Nutzung dafür haben.
Naja, ich denke mal...
Also das ist wahrscheinlich das, worüber du redest, oder Sonja? Oder nicht?
Nicht unbedingt, aber ich denke mal, also es ist ja auch wenn, ich glaube nicht, dass sie jetzt so viel mehr nutzen würden, ja. Mit die halt große Brücken bauen, die bauen das dann eh mit dieser Software oder mit, ja, also es ist ja ziemlich, in dem Sinn ziemlich konkurrenzlos, ja. Mhm. Das heißt, die an diesen Brückenbauten interessiert sein, arbeiten mit dieser Software. Ja? Also aha. Insofern kommt das Feedback ja zurück und wird da im Sinne der Kunden nachher weiterentwickelt. Also
ich verstehe. Du
das
sprichst
ist natürlich
eigentlich
nicht vergleichbar, deswegen habe ich im Vorhinein gesagt, ich würde kein unbedingtes Statement generell abgeben, aber ich denke mal, vielleicht ist es einfach zu überdenken, was spezielle Software und eben gerade für Infrastruktur betrifft. Ja?
Also du sprichst ein Problem damit an, dass freie Software hat. Ja, nämlich, dass Nischensoftware oft nicht frei ist. Ja. Also eine Software zur Planung von Infrastruktur brauchen auf dieser Welt wahrscheinlich 0,01% aller Computernutzer, wenn es hochkommt, schätze ich mal. Und wenn der Bedarf nicht da ist, wird meistens eine freie Software, die diesen Bedarf deckt, nicht entwickelt. Ich glaube aber trotzdem, dass es für diese Software auch Vorteile haben könnte, wenn sie quelloffen ist, ja, also wenn der Source Code einsehbar ist von externen Entwicklern oder Sachverständigen, einfach um die Korrektheit zu verifizieren. Du siehst das ja auch in der Wissenschaft, wenn irgendein akademisches Paper veröffentlicht wird in einem Journal, einem renommierten, dann ist das niemals so, dass das einfach auf Gutdünken von einem einzigen Verwalter gemacht wird, sondern das wird zuerst peer-reviewed. Also es gibt eine kleine Sammlung von Kollegen, Experten auf diesem Gebiet, die schauen sich das an, bürgen dann dafür quasi mit ihrem Namen, dass das, was da drinnen steht, Hand und Fuß hat und dann wird es veröffentlicht. Und das ist eben auch ein Vorteil eines offenen Entwicklungsprozesses bei Software, weil man sich dieses Konzept auch dafür zunutze machen kann. Das heißt, wenn es irgendwo anders auf der Welt ein zweites Entwicklerteam gibt, das so eine ähnliche Software implementiert und dabei sind mir die nationalen Unterschiede jetzt einfach mal egal, ja, weil die physikalischen Grundgesetze für irgendwas, was bei Brücken eine Rolle spielt, sind ja überall auf der Welt gleich und dann ist es einem Chinesen, einem chinesischen Entwickler, genauso wie einem russischen Entwickler, genauso wie einem österreichischen Entwickler möglich, in diesem Quellcode eurer Software einen Fehler zu finden, der sonst vielleicht fatale Folgen haben könnte.
Naja, aber jetzt ganz, ganz konkret, aber auch wenn die Information dann bei einer Stelle zusammenläuft, ja, und die Software mit Hilfe von anderen Programmierern immer wächst und besser wird, aber also ich meine, man macht ja das nicht aus idealistischen Gründen, oder ich meine, irgendwo gibt es ja dann auch Arbeitsplätze. Ja, also warum, da müsste jeder das aus idealistischen Gründen machen, diese Software weiterzuentwickeln, ne? Und das sind nachher wahrscheinlich nicht die besten Leute, die da weltweit arbeiten.
Puh, also das ist ein...
Das muss man leben auch, oder? Also ganz konkret, ich hätte zum Beispiel nachher meinen Job nicht, ja? Aha. Oder unsere Firma, die werden dann alle, ja, aus reinem Spaß würden sie das vielleicht
also
machen.
Ich finde, das ist in zweierlei Hinsicht eine problematische Aussage. Nämlich erstens, dass dann nicht die besten Leute auf diesem Gebiet arbeiten, das kann man eigentlich durch Anekdoten widerlegen. Ja, weil es gibt vor allem eben in der Informatik, also in den Computer Sciences, Leute, die absolute Koryphäen auf ihren Sachgebieten sind, auf ihren Fachgebieten sind, zum Beispiel Donald Knuth. Und der veröffentlicht alle Software, die er macht. Ja, also das ist der Mensch, der The Art of Computer Programming, das Standardwerk für Informatiker, geschrieben hat. Der veröffentlicht all seine Software, zum Beispiel das von, ich glaube, allen Physikern und allen Mathematikern auf der Welt verwendete Textsatzsystem LaTeX oder Tech, auch als freie Software.
Ja, aber von was lebt er?
Der ist Akademiker und wird von seiner Universität bezahlt, ja. Aber es gibt ja auch durchaus kommerzielle Entitäten, also Firmen, aber auch einzelne selbstständige Leute, die durch den Vertrieb und den Support vor allem von freier Software sehr gut leben können. Ja, also es ist nicht unbedingt das einzige Geschäftsmodell, Software ermöglicht, dass du jemandem eine Box in die Hand drückst und der gibt dir dafür 1.000 Euro, dann darf er das Programm verwenden. Sondern du kannst ihm auch einen tatsächlichen Gegenwert dafür bieten, indem du sagst, ja, du zahlst mir zum Beispiel 200 Euro im Jahr und dafür kannst du dich jederzeit per E-Mail oder per Telefon an mich wenden und wenn es ein Problem gibt, helfe ich dir dabei. Das ist auch ein Geschäftskonzept, das sich in den Vereinigten Staaten und auch bei uns durchaus erfolgreich umsetzen und durchsetzen lässt.
Nein, man, insofern läuft es in der Firma so. Also das ist gehört zu einer amerikanischen Firma, Infrastrukturfirma dazu, dass einfach 90% des Geschäftes wird einfach mit Support gemacht. Ja? Mhm. Also wirklich mit Wartung, einfach gerade im Infrastrukturbereich, wo die Leute dann weiter betreut werden. Also ungefähr 10% ist jetzt Lizenz oder reine Software-Sache und 90% ist eh Wartung. Ja?
Ich glaube, in dem Fall wäre es überhaupt kein Problem für euch. Also ich bin jetzt kein Management-Experte und auch kein Finanzexperte, aber wenn das euer Geschäftsmodell wirklich so aussieht, dann sollte es kein Problem sein. Die Entscheidung liegt natürlich nicht bei dir, das ist mir schon klar. eure Software auch im Quellcode zu veröffentlichen und zumindest euren Kunden einsehbar zu machen. Ja? Ich glaube nicht, dass das ein Beinbruch wäre.
Sonja, kurze Frage. Ich meine, du bist, nehme ich an, wirst Computer und Software nicht nur verwenden an deinem Arbeitsplatz, sondern auch so. Findest du die Idee grundsätzlich interessant? Also ist das was, wo du als Programmiererin, kennst du dich aus damit? Ist dir das irgendwie geläufig?
Ich bin nicht Programmiererin, ich bin im Verkauf tätig oder im Sales-Bereich. Grundsätzlich, also wie schon gesagt, ich kenne mich kaum aus und ich bin einfach eher skeptisch. Eben, also bei mir wäre da einfach der Gedanke nach, oder ist nach wie vor da, gerade wenn es auch um Atomkraftwerke oder so geht, wer programmiert dann wirklich und kann man den Leuten dann trauen, ne? Wenn das einfach frei zugänglich ist.
Also wenn ich da kurz was dazu sagen darf, ich würde am ehesten der Software vertrauen, die der Öffentlichkeit zugänglich ist. Also wenn irgendetwas im Geheimen passiert, bin ich dem schon mal viel mehr skeptisch gegenübergestellt als etwas, das öffentlich für alle einsehbar ist. Also wenn irgendwo was Böses, Schlechtes versteckt ist, dann muss man sich da mehr anstrengen, das zu verstecken, wenn es praktisch jeder auf der Welt sehen kann.
Naja, versteckt ist es ja in dem Sinn nicht.
Es ist nicht einsehbar, also die Details sind nicht einsehbar.
Es ist durchaus so, dass das versteckt ist. Also
ja, aber gerade in solchen Sachen, also das ist dann wahrscheinlich dann eine politische Sache, ja? Will Russland Einblick haben in die Software, die amerikanische Betriebe verwenden, um ein Atomkraftwerk zu bauen?
Ja,
ne?
Das würde ich eigentlich in unserer heutigen Zeit nicht mehr so sehr auf nationalstaatlicher Ebene sehen, sondern das sind eh alles global operierende Konzerne, die da eine Rolle spielen, wo Regierungen nur selten intervenieren. Aber es ist einfach prinzipiell erwiesenermaßen so, dass vier Augen mehr sehen als zwei und deswegen ich auch einer transparenten Lösung. Man fordert ja auch in der Politik immer Transparenz. Man möchte alle Entscheidungsprozesse so klar offengelegt wie möglich haben und das ist auf Software umgemünzt sicher nicht der falsche Weg. Es heißt ja nicht, dass jeder, der da drauf schaut, dann auch irgendwas ändern können muss an dem Code, der dann tatsächlich auf diesem Atomkraftwerk läuft, ja? Oder der dieses Atomkraftwerk steuert. Aber es ist auf keinen Fall ein Nachteil, wenn irgendjemand mal dem Verantwortlichen, der das dann tatsächlich umsetzt, sagen kann, hey, da in Zeile 4897 in deinem Source Code, da könnte es doch zu einem Problem kommen. Was hältst du davon? Und der sagt dann vielleicht, ja, tatsächlich, danke für den Hinweis, ändert das.
Ja, das kann man ja so auch machen.
Nein, das kann man
so
nicht machen.
Wenn man aus politischen Gründen macht, eine Software zu verbessern, dann kann ich auch den Programmierer von einer Software herausfinden und dem eine E-Mail schreiben.
Ja, aber wie willst du den Fehler in Zeile 4000 noch irgendwas sehen, wenn du den Source Code nicht hast?
Wenn wir bei diesem Atomkraftwerk-Beispiel bleiben, ja, das ist ein wenig drastisch, aber wenn du jetzt die Steuersoftware mit deiner Software im Desktop vergleichst, dann musst du, um einen Fehler auf deiner Desktop-Software, die eben proprietär und geschlossen ist, das Programm ausführen und irgendwann auf einen Fehler zur Laufzeit stoßen, dass du sagen kannst, hey, da hat jetzt was nicht funktioniert. Das käme beim Atomkraftwerk wahrscheinlich dem GAU gleich. Ja? Und dann den Programmierer anzurufen und sagen, hey, dein Atommeiler ist gerade in die Luft geflogen. Möchtest du dir nicht nochmal Zeile irgendwo anschauen? Ist wahrscheinlich die schlechtere Lösung für uns alle.
Tja, da kann man jetzt nicht wirklich was drauf sagen.
Vom Programmieren habe ich keine Ahnung, aber ja. Auf Fehler aufmerksam kann man grundsätzlich so auch.
Also das stimmt, aber nicht so gut und nicht in diesem Umfang. Ja? Weil du musst, das ist vielleicht vielen Hörern auch nicht klar und deswegen will ich es kurz erwähnen. Klassischerweise hat man Computerprogramme in mindestens zwei Formen. Ja? Und zwar in einer beschränkt menschenlesbaren Form, das ist der sogenannte Quell- oder Source-Code, und dann in einer maschinenlesbaren Form. Die ist theoretisch auch noch für den Menschen lesbar, ja, aber es ist so komplex, dass man eben für ein winziges, triviales Programm Monate brauchen würde, um es zu verstehen. Also es ist nicht praktikabel, daran irgendwas zu analysieren und herumzudoktern. Und deswegen ist es eben wichtig, dass auch dieser bedingt menschenlesbare Form in Source Code jemandem zugänglich ist, dass das analysiert werden kann.
Und das wird aber normalerweise nicht mitgeliefert.
Genau, ja, das wird nicht mitgeliefert bei unfreier Software. Bei freier Software muss man zumindest die Möglichkeit eingeräumt bekommen, diesen Quellcode von demjenigen, von dem man auch den sogenannten Binärcode, das ist der andere, der maschinenlesbare, bekommen hat, dass man da auch den Quellcode sich nachbeziehen kann.
Mhm. Liebe Sonja, ich danke dir sehr für den Anruf.
Ja, gerne. Schöne Sendung.
Ich bin gespannt, ob wir vielleicht auch noch einen User oder eine Userin von freier Software irgendwie drankriegen, beziehungsweise noch Menschen, die auch aus idealistischen Gründen das gut oder auch schlecht finden. 0800 226 996 ist unsere Nummer. Außerdem würde ich noch ganz gerne wissen, was denn der Unterschied zwischen Hackern und Crackern ist und was denn passiert, wenn man aus Software Geschäftsgeheimnisse macht. Aber jetzt spielen wir mal eine nächste Platte von euch.
Das nächste Lied wird von Christoph und Lolo Globalisierungslied sein.
In unserer komplizierten Welt gibt es Berufe, die von uns kaum wer versteht. Zum Beispiel gibt es Menschen, deren Hauptaufgabe drin besteht, die Milliarden ihrer Kunden irgendwo zu investieren. Für 5 Minuten dann zurück und 1% Gewinn kassieren. Das macht Millionen Menschen arbeitslos und arm und krank und tot. Hat für die Menschheit keinen Zweck und macht die Weltwirtschaft marot. Nur ein paar Reiche können davon steuergünstig profitieren. Und niemand wird sie dafür jemals vor den Strafrichter zitieren. Sie werden reicher und sie geben nichts mehr her. Sie haben Yachten, Jets und Villen, haben sogar ihr eigenes Heer. Man könnte meinen, diese Kerle haben uns einiges voraus. Aber wir sehen besser aus. Und von den großen reichen Tieren sind manche schlau genug, sich zu organisieren. Sie gründen seltsame Vereine, um den Markt zu kontrollieren. Und sie verhandeln offiziell, als ob sie offiziell was wären. Dabei hat niemand sie gewählt, also warum auf sie hören? Denn Firmenbosse denken klarerweise nur an den Profit. Aber warum reden die dann beim Gesetzemachen mit? Da glaubt doch kein erwachsener Mensch, dass die für uns was Gutes tun. Sie vermehren nur ihre Macht von Idaho bis Kamerun. Es läuft drauf raus, dass die dann alles kontrollieren. Wenn man alles in der Hand hat, kann man keinesfalls verlieren. Und wer so klug und fleißig ist, der lebt verdient in Saus und Braus. Aber wir sehen besser aus. Wir sehen besser aus als sie. Sind nette Menschen mit Moral und Fantasie. Wir haben vielleicht nicht so viel Macht und keinen Swimmingpool im Haus, aber dafür sehen wir besser aus. Und nicht zuletzt noch die Politiker und denen, die entscheiden, was geschieht, verhalten sich in letzter Zeit zunehmend seltsam, wie man sieht. Sie ziehen sich gerne mal zurück, verwenden oft das Wort privat, lassen den Markt die Arbeit tun, zerstören Stück für Stück den Staat. Und auch die Armen und die Kranken sollen sich bloß nicht viel erwarten. Sie sollen nur selber auf sich schauen, zugunsten guter Wirtschaftsdaten. Man hat den Eindruck, Politik ist nur ein Teil der Industrie. Ob es da wen gibt, der profitiert, ach so genau weiß man das nie. Doch man muss sagen, das System ist schlau gemacht. Die paar, die da die Fäden ziehen, haben sich das gründlich ausgedacht. Für diese ausgefuchste Schlauheit spenden wir auch gern Applaus. Aber trotzdem sehen wir besser aus. Ja, manche Leute sind gescheit, holen für sich das Beste raus, aber wir sehen besser aus. Ja, wir sind elende Versager, Herrscher lachen uns schon aus, aber wir sehen besser aus.
Heute bei mir zu Gast Johannes und Stefan, zwei begeisterte Verfechter von freier Software. Und wir haben ganz am Anfang der Sendung gesagt, also es gibt irgendwie so die vier Punkte, die vier wichtigen Punkte, die freie Software definieren in ihrer Freiheit. Und das haben wir aber eigentlich noch nicht so wirklich dargestellt, was das für vier Punkte sind.
Ja, also Software gilt dann als frei, wenn sie ihren Userinnen und Usern die vier essentiellen Freiheiten gewährt. Und das sind die erste Freiheit ist, das Programm zu jedem Zweck zu verwenden. dann die zweite Freiheit ist, das Programm zu studieren und zu verändern. Über die zwei Freiheiten haben wir schon geredet, also kommerziell, nicht kommerziell und auch den Source Code anschauen und gegebenenfalls zu verändern. Die dritte Freiheit ist, unveränderte Kopien zu verteilen. Also ein Freund fragt mich, darf ich haben? Ja, klar. Und die vierte Freiheit ist, auch veränderte Kopien zu verteilen. Das heißt, ich kriege ein Programm, sehe einen Fehler, bessere ihn aus, kann die verbesserte Version auch wieder verteilen.
Der Rainer hat uns angerufen, der wollte aber nicht auf Sendung gehen, aber euch fragen, wie verdient man denn jetzt eigentlich, wenn man da lustig vor sich hin programmiert und das für die Welt tut und für sich selber natürlich auch, aber es nicht verkauft in dem Sinn?
Ja, also wir haben schon vorher versucht, das ein wenig darzulegen.
Über Support.
Ja, genau. Support ist für die meisten größeren Firmen, die sich in freier Software betätigen, der Brotgeber Nummer eins. Es gibt natürlich auch Private, die immer wieder mal freie Software schaffen und auch großartige freie Software schaffen. Und bei denen ist es oft so, dass sich die über gar nicht unerkleckliche Spendensummen erfreuen können.
Ja? Spenden?
Also, ja. Einerseits ist es so, dass es durchaus Leute gibt, die dazu bereit sind, auch für Dinge zu bezahlen, für die sie gar nichts bezahlen müssten, einfach weil sie es toll finden, dass es das gibt. Mhm. Ich bin zum Beispiel so jemand. Also ich schaue, dass ich einmal im Monat einem coolen freien Softwareprojekt einen kleineren Betrag, also 30 US-Dollar oder so, zukommen lasse. Und andererseits gibt es auch von Regierungen oder zum Beispiel von der EU geförderte Fonds, die Gelder ausschütten an Projekte, die eben als würdig unter Anführungszeichen erachtet werden. Und auch andere Firmen, die zum Beispiel Patrone werden, ja, also Patronships.
Es ist ja so lustig, dass irgendwie allgemein immer so dieses Gekrummel und Gesudere ist irgendwie, ja, und Microsoft und Monopol und man möchte da eigentlich gern dagegen oder was anderes oder die Alternative und es ist ja da.
Ja, das ist da, in fast allen Bereichen.
Und trotzdem,
ich glaube,
das Gefühl, es ist noch nicht so weit durchgesickert.
Ja, es ist vor allem ein Problem der Sichtbarkeit. Ja, weil man einfach nicht weiß, dass diese Alternativen existieren. Zumindest Otto Normalverbraucher weiß das in der Regel nicht. Weil für viele Leute ist es immer noch so, wenn die eine Software suchen, sind sie es gewohnt, dass sie in das Elektrofachhandelsgeschäft ihres Vertrauens...
Dass es teuer ist. Das hat sich ja auch so... Das
die gehen halt dort in dieses Geschäft und kaufen sich so eine schöne glitzernde Box, wo eine CD drinnen ist, zahlen 90 Euro dafür oder sowas. Und installieren das dann bei sich zu Hause und wissen über die anderen Vertriebskanäle, also Vertrieb in dem Sinne auch nicht kommerzieller Vertrieb, ja, von freier Software über das Internet nicht viel. Weil es gibt hunderte Portalseiten, wo ich mir ganz legal meine Version, zum Beispiel von OpenOffice, das ist ein Office-Paket, also Bürosoftware, so wie Microsoft Office, runterladen kann und das dann ohne irgendwelche Fesseln und Handschellen verwenden kann.
Miriam Unger hat mich ja vorher gleich als erstes gefragt, ist das alles illegal?
Ja, das ist alles legal. Im Unterschied dazu, was viele andere Leute aus Bequemlichkeit tun, nämlich einfach ihre proprietäre Software, die sie haben, also das Gegenstück zu OpenOffice wäre in dem Fall eben Microsoft Office, von irgendeinem Freund kopieren und dann mit seiner Seriennummer und so weiter das installieren. Also das kann einen durchaus in unangenehme rechtliche Turbulenzen führen.
Du hast mir ja gesagt, das wusste ich auch nicht so in dem Ausmaß, dass das ja eine Zeit lang durchaus geduldet wurde, gerade im privaten Bereich, dass das weitergegeben wurde, aus der Überlegung heraus, dass wenn die Leute das für sich privat verwenden, dass man es dann logischerweise auch am Arbeitsplatz haben möchte und am Arbeitsplatz und in den Firmen, da muss es natürlich gekauft werden, weil da ist es dann nicht mehr so ohne, also wenn man da drauf kommt, dass da...
Es gibt eine eigene Dachgesellschaft in den Vereinigten Staaten, die BSA, Business Software Alliance, die zahlt sogar Kopfgelder, ja, so. Also wenn ich jetzt bei einer Firma arbeite und sehr frustriert bin mit meinem Job, kann ich zur BSA gehen und sagen, ja, die verwenden dieses und dieses Programm nicht lizenziert, also die haben nicht dafür bezahlt. Und die BSA sendet dann ganz, ganz viele kleine Rechtsanwälte aus. Die klagen diese Firma auf ganz, ganz hohe Summen. Und der Whistleblower, also derjenige, der die Firma eben verraten hat, geht mit so 50 bis 100.000 US-Dollar heim.
Kommt es nicht auf blöde Ideen da drauf? Und du hast mir aber auch erzählt, dass es vor 4-5 Tagen so einen, wie kann man das sagen, den Tag der...
Ja, also von Microsoft tatsächlich genannt wurde es, glaube ich, der Global Anti-Piracy Day, also der globale Anti-Piraterie-Tag. Piraterie ist eben in dem Fall nicht der Begriff, der dafür steht, dass ich mit Degen und und irgendeinem Vorderladergewehr ein Schiff überfalle, so wie in Piraten der Karibik oder so, sondern eben Software oder sonst irgendwelches urheberrechtlich geschützte Material mir kopiere und dann widerrechtlich verwende. Und Microsoft unternimmt jetzt eben erstmals große Anstrengungen, auch Privatnutzer daran zu erinnern, dass man für die bei sich zu Hause installierte Version von Microsoft Windows XP oder sonst irgendwas ja eigentlich hätte zahlen sollen.
Das heißt, und für die unter euch, die das aus irgendwelchen anderen Kanälen bekommen haben, für die wäre das, glaube ich, eine gute Chance, sich jetzt in unserem Tagesprogramm die Links anzuschauen, die wir zu der Sendung gestellt haben, um sich vielleicht zu anderen Alternativen aufzuschwingen. Ich meine, für alle anderen auch, aber das heißt, das wird jetzt irgendwie nicht mehr so ein Auge zugedrückt.
Ja, also ich bin ja kein Microsoft-Insider, also ich kann nur das beobachten, was Microsoft eben nach außen zeigt.
Aber du als Beobachter,
ja, es ist mein Empfinden.
Der Christian hat uns angerufen und Christian hat Erfahrung mit freier Software. Hallo? Hallo Christian.
Der Christian ist nicht am Apparat, aber der Markus am Apparat.
Ah, hallo Markus, okay.
Hallo.
Hast du
hallo Lisbeth. Hallo Stefan und hallo Jakob.
Stefan und Johannes.
Johannes.
Hallo.
Hallo.
Markus, hast du Erfahrung mit freier Software?
Ja, ich habe Erfahrung gesammelt mit Linux.
Mhm.
War eigentlich so sehr euphorisch, wie ich vor circa, ich schätze mal, wird 2 Jahre her sein, meinen Rechner neu aufgesetzt habe. Habe eine gewisse Antipathie gegen Microsoft entwickelt, weil diese ganzen Lizenzierungen und ich habe auch immer so das Gefühl, dass da oft mehr im Hintergrund passiert, als ich eigentlich will. Mhm. Wenn ich mir so meinen Netzwerk-Traffic anschaue, wenn ich da einen Media Player aufmache und was mit dem CD abspielt.
Sie hat nach Hause telefoniert.
Ja, nach Hause telefonieren nennen sie das.
Genau.
Also war so einer der Gründe, warum ich mir gedacht habe, ich schaue mich mal um, habe damals Linux gekauft und zwar als eine Distribution von der Firma SUSE.
Mhm.
Hat nicht viel gekostet und ich habe es installiert und es hat eigentlich ganz gut funktioniert.
Mhm.
Bin dann aber drauf gekommen, also mit diesem Paket kam auch dieses StarOffice, ich glaube jetzt OpenOffice.
Ja, es gibt StarOffice immer noch, das ist der kommerzielle Offspin davon, ja.
Okay, also es war damals StarOffice dabei in einer freien Version, also man konnte das problemlos verwenden. Und das kam mit dieser Distribution von SUSE mit.
Mhm.
Und meine erste Erfahrung war, dass ich das eigentlich intuitiv ganz gut bedienen hat lassen. Also wenn man Microsoft Word oder Excel gewohnt ist, dann war das eigentlich kein Problem. Womit ich sehr wohl Probleme hatte, waren immer wieder Daten, also Dateien, die mit Microsoft-Programmen erstellt worden sind, dass die halt dann doch nicht ganz so kompatibel waren mit diesem OpenOffice oder StarOffice.
Ja, es ist so, dass die Dateiformate von Microsoft natürlich geheim gehalten werden, um die Leute nachhaltig dazu zu bewegen, auch Microsoft-Produkte weiterhin zu kaufen, wenn sie die Dateien korrekt öffnen wollen. Aber die Entwickler von OpenOffice sind da wirklich emsig daran, das Reverse zu engineeren, also aus den binären Daten irgendwie zu rekonstruieren, wie man das richtig einliest. Und mittlerweile ist das eigentlich kein Problem. Also wenn du eine aktuelle Version von OpenOffice, jetzt vor kurzem in Version 3 erschienen, verwendest, dann sollten wirklich nur sehr aufwendige Dokumente noch Probleme machen. Der Rest sollte
das heißt,
einwandfrei
ist
dargestellt werden.
Alles gut kompatibel.
Ja, mittlerweile schon. Ja.
Es gibt auch so Standardisierungsbemühungen seitens Regierungen und großer Standardisierungsorganisationen, die allerdings von Microsoft ein bisschen, die kriegen immer wieder mal Knüppel zwischen die Beine geworfen.
Mhm. Das heißt, Markus, bist du jetzt wieder zurückgekehrt zu alten Wegen?
Ich habe deine Frage jetzt nicht verstanden, Entschuldigung.
Kurzum, hast du das mit der freien Software wieder gelassen?
Nein, ich habe das auf meinen Rechner nach wie vor installiert. Also ich habe so ein Full-Boot-System, das heißt, ich kann wohl mit XP, also auch mit dem Linux booten. Also es waren für mich 2 Gründe, warum ich mehr oder weniger auf dieses Linux kaum mehr zurückgreife. Das erste war, dass diese Distribution, die ich da verwendet habe, ja mittlerweile auch kommerzialisiert ist von, ich glaube, Novell.
Mhm.
Also man bekommt diese Updates auch nur mehr dann, wenn man einen Wartungsvertrag bezahlt. Also das
stimmt eigentlich nicht. Also die Updates kriegst du schon. Ich glaube, das ist auch bei Novell so, ohne irgendein Abo. Aber du kriegst eben keinen telefonischen oder E-Mail-Support, keinen garantierten. Du müsstest dich in Foren oder auf Mailinglisten herumtreiben. Sonst stehen dir in aller Regel da keine Nachteile ins Haus.
Was sein kann, ist, dass seine Version nicht mehr supportet wird.
Ja.
Also, das ist so, ja. Und die neue Version würde ich die kaufen wollen, dann würde es die zwar auch wieder für einen relativ geringen Betrag geben, aber dann würde es keine Updates mehr dafür geben.
Ja, du also musst
diese ganzen Sicherheitsupdates, die ja auch im Linux vollautomatisch passieren, wenn man es einstellt, die würden dann nicht mehr funktionieren.
Ja, du musst allerdings SUSE nicht in der Enterprise-Version kaufen, ja, dass du wirklich im Geschäft, ich weiß ja nicht, wie viel es jetzt kostet, früher hat es mal 89 Euro gekostet.
So ungefähr war das,
ja. Sondern du kannst dir auch einfach OpenSUSE runterladen, ja, also das ist so, OpenSUSE zu SUSE verhält sich wie OpenOffice zu StarOffice, wenn du mir folgen kannst.
Mhm, ja.
Und das ist eine ohne kommerzielle Interessen entwickelte oder zusammengestellte Distribution, die du genauso verwenden wirst können wie dein normales SUSE, nur mit viel aktuelleren Paketen und auch mit gratis Updates natürlich. Ja.
Okay. Der zweite Grund ist, dass sehr viele Programme halt geschrieben werden für die Plattform Microsoft XP oder Vista. Und also ich benutze halt einige Zusatzprogramme, ich sage es vereinfacht, um meine Heizungsdaten auszulesen.
Mhm.
Also da stecke ich meine Heizungssteuerung an den Computer an und möchte dann mit diesem Programm die Daten auslesen. Und dieses Programm ist ein Windows-Programm und es funktioniert einfach unter Linux nicht.
Ja. Das ist das Problem von Nischensoftware, das wir auch vorher schon ein bisschen diskutiert haben. Nachdem es halt nicht so viele Leute gibt, die wahrscheinlich genau dein Heizungssystem haben und die das auch computerisiert auslesen möchten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dafür eine Lösung geben wird, relativ gering. Aber es gibt ein Programm, also eine Programmsammlung, die heißt Wine, also Englisch, also wie Englisch Wein, die spezialisiert sich darauf, Windows so zu abstrahieren, ja, dass Windows-Programme auch auf Linux- und GNU-Linux-Systemen laufen können. Vielleicht hast du da Glück, ja, dass deine Steuerungssoftware unter Wine laufen kann, ohne irgendwelche Anpassungen und Modifikationen.
Ist aber das eine Plattform, wo ich sagen kann, dass dieses Programm dann auch auf Hardware zugreifen kann, wie im Schnittstellen? Weil das war öfters ein Problem, dass einfach das Programm zwar lief, aber dann einfach nicht an die Schnittstelle kam, wo dann eben ein Messgerät dran hing oder eine Steuerung oder was auch immer.
Also ich weiß jetzt aus dem FF nicht, ob serielle, parallele und USB-Schnittstellen über Wine so einfach angesprochen werden können, ja. Aber zum Beispiel Raw Device Access auf CD-ROM und optische Laufwerke geht. Aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht Fokus unserer Sendung hier.
nein, ich sage mal, die Gründe, warum ich halt das dann eher gelassen habe, war, dass manche Dinge halt, die ich brauche, nicht funktioniert haben. Also die Kompatibilität, das werde ich gleich zu Hause machen, ein Update machen und schauen, ob das dann funktioniert. Mhm. Aber diese Messprogramme, also ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, Wine einzurichten.
Gar nicht eigentlich, ja. Also du startest zuerst mal Wine, oder meistens ist es bei modernen Distributionen schon so, wenn du ein .exe-File anklickst, startet sich schon automatisch Wine damit. Mhm. Sollte keine große Schwierigkeit sein.
Also du hast mir wieder Hoffnung gemacht. Das ist
sehr gut. Hoffnung ist Pflicht.
Vielen Dank für den Anruf, Markus.
Vielen Dank.
Viel Glück, ja, mach's gut. Ciao.
Ciao.
Was spielen wir denn für Musik jetzt?
Von Silence ein Lied, das lizenzkostenfrei vertrieben werden kann und auf yourmando.com zum Beispiel runtergeladen werden kann.
weiß ich noch immer nicht, den Unterschied zwischen Hacker und Cracker.
Ja, also der Hacker-Ethos ist weitaus älter als der Cracker-Ethos, würde ich mal sagen. Hacker sind im Prinzip Leute, die Probleme mit dem Computer clever lösen wollen.
Ja, wie sind denn die, wenn das so definiert ist, zu diesem schlechten Ruf gekommen?
Ich kann dir ehrlich gesagt keine etymologische Erklärung dafür liefern. Ja? Also warum jetzt unbedingt Hacker diese so negative Konnotation erhalten hat.
Das ist in der ursprünglichen Bedeutung und in dem, was sie machen, sind es nicht die, die uns die bösen Viren über E-Mails schicken,
ja, genau,
und unsere Computer kaputt machen.
Das sind eben die Cracker.
Ja, das sind die Bösen, die E-Mails und Kreditkartennummern und so weiter klauen. Und die Hacker, das sind die, die sich kreativ mit Technik beschäftigen, um dann originelle Lösungen für auch komplexe oder auch ganz triviale Probleme liefern können. Ja.
Und das ist ja ein sehr, sehr wichtiger Aspekt von freier Software, dass man sich genau gegen diese wirklich sehr unangenehmen Dinge schützen kann, wenn man nicht in dem großen Mainstream-Wasser mitfährt, weil sich dort natürlich viel mehr dieser unangenehmen Zeitgenossen bewegen, oder?
Meinst du mit unangenehmen Zeitgenossen jetzt Cracker?
Zum Beispiel.
Ja, also ich glaube schon, dass man das jetzt ohne eine empirische Studie vorweisen zu können sagen kann, dass Cracker hauptsächlich ist auf Microsoft Windows-Systeme in dem Fall abgesehen haben, weil es ist einfach eine derartig riesige Monokultur.
Na, dort, wo man viele schädigen kann.
Ja, also es ist nicht unbedingt eine Sache rein der Verbreitung, ja, denn quelloffene Software und freie Software, an der eben jeder Fehler korrigieren kann oder zumindest Vorschläge für Fehlerkorrekturen liefern kann, ist eben peer-reviewed und dadurch eigentlich konzeptuell sicherer. Ja, weil einfach, wenn 100.000 Leute über den Quellcode schauen, wird denen eher ein kritischer Fehler auffallen als den 1.000 Entwicklern bei Microsoft oder wie viele auch immer dort sitzen. Aber eben aufgrund der Verbreitung und auch einer vorhersagbaren Patch-Politik von Microsoft. Ja, also wenn Microsoft irgendeinen Fehler erkennt, dann gibt es einmal einen Dienstag jedes Monat, wo eine Fehlerbehebungsroutine dafür veröffentlicht wird. Und wenn ich jetzt ein Cracker bin, der möglichst großen Schaden verursachen möchte und ich entdecke irgendeinen kritischen Fehler, dann warte ich natürlich genau bis auf den Mittwoch darauf. Weil dann kann ich einen Monat lang wildern, was nur geht, bis eben der nächste Patch-Tuesday da ist. Und ich werde relativ viele dann durch dieses Fehlerausnutzungsprogramm, also meinen bösen Virus oder was auch immer, schädigen können.
Wie sicher ist freie Software?
Sicherheit ist kein Zustand, sondern immer ein Prozess, ja, sagt
schön gesagt.
Bruce Schneier, einer der Security-Gurus. Aber es gibt Studien, die hauptsächlich von Microsoft finanziert worden sind, ja, wo dann am Ende wunderschön herauskommt, dass Microsoft Windows ja 100-mal sicherer ist als jedes Linux und jede andere Betriebssystem-Version, die es sonst noch so gibt. Aber in der Regel, ich bin natürlich auch voreingenommen, ja. Aber ich sag's mal, wenn im Linux-Kernel zum Beispiel, das ist der Grundbaustein des GNU-Linux-Betriebssystems, ein sicherheitsrelevanter Fehler auftritt, ja, der wird dann irgendwo öffentlich gemacht zuerst mal. Das heißt, die Entwickler sehen schon, aha, jetzt ist die Kacke am Dampfen, auf Deutsch gesagt. Und dann arbeiten natürlich alle sofort auf Hochtouren, diesen Fehler irgendwie auszubessern, weil da hängt viel dran, persönlicher Stolz, aber auch zum Beispiel eben der Gehaltscheck des jeweiligen Unternehmens, das einen angestellt hat, um an Linux weiterzuentwickeln, das gibt es auch. Und die veröffentlichen dann in der Regel innerhalb von 6 bis 24 Stunden die Fehlerbehebung und dann beginnt dieser ganze Apparat durch die Distributoren, also die Firmen oder diese Communities, von denen man dann seine Version von GNU Linux bezieht, wirklich zu arbeiten, verteilen das auf ihre Patch-Systeme und am nächsten Tag ist das Problem dann meistens gegessen. Ja, und während man bei Microsoft halt im ungünstigsten Fall einen Monat warten muss, dieses Monat vergeht dann zwischen Bekanntwerden dieser Lücke, ja, oder so, dass Microsoft mal zugibt, ja, wir haben diese Lücke, und dann patchen sie es irgendwann. Weil manchmal gibt es Probleme, die sind schon seit Monaten bekannt und werden in the wild ausgenutzt, aber Microsoft hat eben noch nicht zugegeben, dass es diesen Fehler tatsächlich gibt, und deswegen tun sie, als wäre er nicht da. Aber die ersten Rechner oder hunderttausende Rechner sind ihm schon längst zum Opfer gefallen und versenden fröhlich E-Mails, wo Viagra und was weiß ich alles beworben wird an alle möglichen Internet-User.
Jetzt muss ich wieder an den Cursor denken, der, ohne dass ich meine Maus in der Hand habe, über den Bildschirm meines Computers wandert.
Aha.
Gar nicht gut.
Allerdings, ja. Also wenn sowas passiert, sollte man sich mal überlegen, die Maschine auszuschalten und sich ein bisschen zurückzulehnen.
Ja, das tue ich immer sofort. Ja. Alles ausschalten, aber und hoffen, dass wenn ich wieder einschalte, die Welt wieder gut ist. Mhm. Aber ich sehe ein, dass das, wie du so schon gesagt hast, Sicherheit ist ein Prozess und kein Zustand und auch ich muss mich da irgendwie weiterentwickeln. So, der Bernd hat uns angerufen. Hallo Bernd.
Hallo.
Hallo.
Ja. Und zwar, ich bin ein sehr großer Fan von Open Source Software prinzipiell. Also ich schaue, dass ich jetzt meine PC-Arbeiten ausschließlich mit Open Source Programmen oder versuche eben umzusteigen auf solche Lösungen. Meine Frage jetzt, ich bin auch ein Fan von Telekommunikation und solchen Geräten jetzt, also was ich meine, sind jetzt Handys, iPhone und so weiter, auch HTC-Geräte, die sehr gute Internetgeräte sind, mobile, da stoße ich ständig auf Probleme, was jetzt Synchronisation und Schnittstellen betrifft. Und ja, da ist es zum Beispiel mit HTC-Geräten kann man es nur mit Windows-Computern und auch nur mit Microsoft Outlook synchronisieren. Es ist schwer bis gar nicht möglich, das dann mit Open-Source-Lösungen zu synchronisieren, wie zum Beispiel Thunderbird jetzt von Mozilla oder solche Geschichten. Und ja, da meine Frage erstens einmal, glaube ich, wird da zu wenig getan oder ich finde es einfach anscheinend schwerer im Internet, da eben andere Lösungen zu finden. Und meine Frage, haben das nicht auch die Hardwarehersteller irgendwie in der Hand, ob das dann möglich ist oder nicht, dass jetzt Daten auszutauschen zwischen Geräten. Weil es dann eben, weil man dann eben zum Beispiel für ein HTC, was ich weiß, Microsoft irgendwie gehört ja auch dazu, der Hersteller, dass man da wirklich auch nur Geräte von diesem Hersteller kaufen muss, damit man da seine Daten hin und her synchronisieren kann. Also, ja, also das ist meine Erfahrung dabei.
Es ist durchaus möglich, dass es nicht möglich ist, solche Mobiltelefone, die zum Beispiel die Fähigkeiten des iPhones besitzen, exklusiv mit freier Software zu betreiben. Das ist durchaus möglich. Dann das Einzige, was man machen kann, ist diese Dinge nicht kaufen. Ja, also vor allem vom iPhone sollte man möglichst viel Abstand halten. Ja.
Ist auch meine Meinung, absolut. Ja.
So, weil Apple da eine ziemlich restriktive Politik mit den Applikationen, die darauf laufen, fährt. Ja. Also es gibt den sogenannten App Store, ein von Apple betriebenes Geschäft, ähnlich wie iTunes, nur für Programme, die auf dem iPhone dann laufen sollen. Und Apple hat es hundertprozentig in der Hand, was auf einem iPhone zu laufen hat und was nicht. Und behalten sich auch das Recht vor, aus der Ferne unerlaubte Programme einfach zu deaktivieren, egal ob man die jetzt bezahlt hat oder nicht. Und ja, und sie können das auch technisch. Also da sorgt eine Technik, die sich Digital Restriction Management nennt, DRM, dass man das auch möglichst schwer umgehen kann, dass man sein iPhone auch so verwendet, wie man selber mag.
Das heißt, wenn man sich ein iPhone kauft, sollte man sich bewusst werden, was man mitkauft.
Man sollte sich darüber bewusst sein, dass einem digitale Handschellen angelegt werden. Dass man unter Umständen einfach, obwohl man dafür bezahlt hat, nicht das machen kann. Weil wenn ich mein Buch kaufe, kann ich damit machen, was ich will, wenn man es unter den Tisch stellt. Ja? Nur damit der Tisch nicht wackelt. Aber mit einem iPhone kann ich nicht machen, was ich will. Ich darf nur das machen, was Apple auch erlaubt.
Also jetzt im Sinne der Software drauf. Ich kann es schon unter den Tisch natürlich stellen, damit der Tisch nicht wackelt.
Aber bei einem iPhone wird es teuer.
Jetzt ist eine Frage dazu, wie schaut es da aus derzeit? Ich weiß nicht, wisst ihr das? Also generell jetzt Handyhersteller, Hardwarehersteller.
Es gibt da relativ interessante Entwicklungen, zumindest wenn du nicht hardwaremäßig an vorderster Front mitkämpfen möchtest. Ja. Ich weiß nicht, ob die 3G was sagt, diese UMTS-Technologie, ja, also wo man so ganz schnell mobil surfen kann und eben runterladen mit 300 Kilobyte in der Sekunde und so weiter.
Sofern es das Netz erlaubt, ja.
Genau, ja. Das ist das, was das neue iPhone hat, das alte iPhone, das erste hatte das nicht. Und es gibt jetzt ein sozusagen altes Handy, ja, also ein 2G-Handy, das kann eben noch kein UMTS, das heißt OpenMoco Freerunner. Und das ist eine völlig freie Software- und Hardware-Plattform. Ja? Also da läuft ein kleiner Linux-Kernel drauf und eben noch ein anderer Software-Stack, das kannst du dir zum Glück frei aussuchen. Ja? Also es wird da auch mal ein Debian-Release dafür geben, schätze ich. in näherer oder fernerer Zukunft oder gibt es vielleicht sogar schon. Und dann kannst du natürlich genau bestimmen, was mit deinem Handy passiert und was es macht. Das ist von der Hardware sogar so frei, ja, dass du dir alle Konstruktionsunterlagen davon runterladen kannst. Und wenn du die Möglichkeiten hast, das zu fertigen, kannst du auch gerne eines bauen. Ja? Mhm. Und du wirst auch vom Hersteller dazu angehalten, dass du daran herumbastelst, wenn es dich freut. Ja? Weil sonst, du kennst es vielleicht von vielen anderen Geräten, wenn du da die Abdeckung beim Notebook zum Beispiel runternimmst, um den Arbeitsspeicher zu erweitern, verletzt du manchmal schon die Garantie, ja? So ein Garantiesiegel.
Ja, genau. Das sind diverse Siegel.
Und ein OpenMoko-Entwickler, also einer, der da dahinter gestanden ist, der hat mal gescherzt so, dass du bei OpenMoko höchstens dann deine Garantie verletzt, wenn du nicht dran herumpasst.
Okay, ja,
also die wollen das sehr stark fördern.
Wie ist es da mit zum Beispiel Nokia, das hat ja dieses Symbian OS auf den Handys, genau. Ist das jetzt wirklich eine freie Software? Nein. Weil es ist ja nicht. Das
Symbian ist proprietär, meines Wissens, ja. Ich weiß nicht, Nokia engagiert sich nämlich schon in anderen Bereichen in freier Software, zum Beispiel das GUI-Toolkit und C++-Programmierungsframework, ist jetzt alles sehr technisch, kommt auch von Nokia mittlerweile, die haben den ursprünglichen Hersteller gekauft, aber Symbian ist eigentlich proprietär. Von Google gibt es jetzt allerdings im Sinne der Open Mobile Alliance, glaube ich heißt das, dieses Android OS. Vielleicht hast du davon schon was gehört.
Android OS.
Ja, das ist also Android, wie aus Star Wars, die Roboter.
Ja.
Und da,
das ist eine Handysoftware. Also Handy
das ist ein Handy-Betriebssystem und ein ganzes Framework zum Betrieb von Mobiltelefonen eben, auch von moderneren als dem OpenMoko Freerunner.
Okay.
Und da macht sich dann freie Software zum ersten Mal richtig auf Mobilgeräten und Mobile Handsets breit. Also das ist eine sehr spannende Entwicklung. Gibt es jetzt seit wenigen Tagen in der ersten Final-Version. Ich glaube sogar, dass von HTC das erste Handy von T-Mobile vertrieben wird. Also könntest du dich mal umschauen.
Ja. Ich meine, stellt sich für mich die nächste Frage. Google hat ja sehr großes Repertoire an freier Software, die sie gratis anbieten. Aber man hört ja auch genug von Google, dass die halt in die Privatsphäre der User eindringen, insofern, dass sie eben Daten sammeln, noch und nöcher. Ich meine, was sagt ihr dazu? Ratet ihr ab von Google-Produkten oder nicht? Oder?
Ja, ich verwende Google als Suchmaschine, aber auch das anonym, also sowas wie Google Mail oder einen Google-Account im generellen Erstellen, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Mhm. Dieser neue Webbrowser, der von Google veröffentlicht worden ist, Chrome, ist rausgekommen, dass der offensichtlich Surfverhalten analysiert, das zwar offiziell anonymisiert, den gibt's aber auch, der hat eine freie Basis und von dem gibt's auch schon einen Offspring, also der wirklich frei ist und diese Datensammlungswut ein bisschen eindämmt.
Weil das Schöne an Chrome ist, eben von Google wurde der als freie Software quelloffen veröffentlicht und es haben sich sofort alle möglichen interessierten Hacker, also die Guten, und auch Firmen gefunden, die sich diese Codebasis mal geschnappt haben, dort all das rausgeschmissen haben, was zu Google nach Hause telefoniert und das dann neu veröffentlicht haben. Das heißt, glaube ich, Iron. Also der Browser, der eben auf Chrome basiert, aber ohne dieses ganze Google-Privatsphären-intrusive Zeug.
Okay. Ja, was ich da kenne, ist Krugel. Das ist ja auch so eine Suchmaschine, die versucht, diesen Weg zu umgehen, wo Google dann die Daten speichert von den Usern.
Ja.
Das ist ja sowas in die Richtung.
Ja, prinzipiell, Google ist ja nicht der einzige Player am Suchmaschinenmarkt. Meiner Meinung nach technisch der Beste, immer noch.
Ja.
Es gibt halt kein Patentrezept, jetzt Google absolut aus deinem Leben auszuschließen oder davon abzuhalten, mitzubekommen, was du tust, wenn du ihre Services benutzt.
Was du vorher gesagt hast, wegen anonym, ich meine, inwieweit ist das anonym, wenn man heutzutage über IP-Adressen und so weiter schon relativ genau sagen kann, von wo der User jetzt zugreift und das dann eben, glaube ich, schon gut kategorisieren kann, okay, das ist die eine Person und heutzutage ist es ja auch leicht, jemanden ausfindig zu machen, prinzipiell das Internet, also wenn jetzt Google auch offiziell vielleicht sagt, sammeln die Daten anonym, wirklich anonym, finde ich, ist es dann ja nicht mehr. Ja. Wenn dann wirklich mit der IP-Adresse wenn der Weg einfach zurückverfolgt wird und die Daten dann, die von einem Gerät kommen oder die Anforderungen, dass das dann wirklich zusammen abgelegt wird.
Also das Einzige, was Google von dir haben kann, wenn du keinen Google-Account hast und einfach so eine Suche startest, ist eben deine IP-Adresse, über die man ja vielleicht den Standort deines Providers erfahren kann. Über die IP-Adresse deine Identität herauszufinden, verlangt, dass sie beim Provider anklopfen, und der das rausgibt. Das ist illegal in Österreich.
Klar, ja.
Wenn man wirklich anonym im Internet sich bewegen möchte, empfiehlt sich Tor zu installieren. Also http://tor.eff.org. Das ist ein
Tor, so wie Tür, nicht wie der Hammergott, ja? Also T-O-R.
Okay. Okay.
Abkürzung für, ja. Also okay. Da wird einfach deine Internetspuren mehr oder weniger verwischt, indem du über drei Tor-Nodes dich bewegst, von denen der letzte nicht weiß, wer der erste ist. Und so kannst du ja nicht garantieren, also wenn dein Leben davon abhängt, würde ich nicht unbedingt vertrauen, aber es bietet ziemlich viel Anonymität.
Das wird jetzt schon wieder so drastisch wie die Atomkraftwerke.
Ja,
ungefähr. Okay, Bernd, ich glaube, du hast irgendwie einiges an nutzbaren Informationen
auf
bekommen.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für
und
die Tipps.
Danke sehr für den Anruf. Ciao.
Danke auch, ciao.
Und wenn jetzt diverse Kollegen und Macher und Arbeiter von Google, Nokia, Microsoft etc. zuhören und ein bisschen beleidigt sind, weil sie sich denken, also so viel negative Werbung kann man jetzt eigentlich nicht brauchen, dann denke ich mir, es ist durchaus einfach mal legitim, ein paar andere Informationen, die nicht so werbewirksam in die Welt geschmissen werden können, mal zu geben. Was die Leute mit den Informationen, die er ihnen liefert, machen, das ist eh ihre Sache.
Ja, Google, Microsoft, Nokia und alle anderen sind natürlich immer herzlich eingeladen, der Free Software Gemeinschaft beizutreten und ihren Code zu sharen. Und keiner wird ausgeschlossen, die Leute treten freiwillig nicht bei, also brauchen sie auch nicht beleidigt sein.
Okay. Was spielen wir denn als nächste Platte?
Bist du es aus? Was haben wir gesagt? Fear. Against me from your lips to God's ears.
So, nach diesen 1,5 Stunden oder fast 1,5 Stunden kann man, glaube ich, schon zusammenfassen, also freie Software ist nicht nur was für Computer-Nerds, oder?
Absolut nicht, nein.
Genau.
Man, ja, wer Software verwendet, sollte sich auf jeden Fall einmal freie Software anschauen, auf deshalbfrei.org gehen und schauen, was habe ich für Anwendungen, was könnte man das ersetzen und das dann verwenden. Also zum Beispiel haben wir schon gesagt, OpenOffice statt Microsoft Office und Firefox statt Internet Explorer. Da kann nichts dabei schief gehen. Wenn es einem doch nicht gefällt, kann man es wieder deinstallieren.
Es hat viele Vorteile, nämlich einerseits bleibt einem mehr Geld in den Börserl, das man für andere tolle Dinge ausgeben kann, weil es in der Regel ja nichts kostet. Also alle freie Software eigentlich, die eine Rolle spielt, ist irgendwo gratis verfügbar und legal gratis verfügbar. Und außerdem hat man das gute Gefühl im Bauch, dass man jetzt nicht irgendwie seine Daten an irgendeinen großen Konzern transferiert und vielleicht gar nicht weiß, was mit dem passiert und das, was dann mit dem passiert, wahrscheinlich auch gar nicht möchte.
Da kann man nicht mehr viel dazu sagen, außer dass, nein, das sage ich jetzt nicht, was auf deinem T-Shirt steht. Ich glaube, wir haben heute schon genug Fashion betrieben. Natürlich inhaltlich Korrektes, das ist eh klar. Ich möchte nochmal diese Adresse sagen, die du vorhin erwähnt hast, das ist www.deshalbfrei.org. Das ist das, wo du sagst, also da kann man sich irgendwie alles anschauen, was es irgendwie so gibt und ist auch leicht zu handhaben. Und
ja, das ist ein Portal, wo Leute Software einfach vorstellen. Da steht einfach so, das ist in Kategorien eingeteilt. Ich habe jetzt, weiß ich, Kategorie Office oder sonst was, da klicke ich drauf und sehe, was gibt es denn da so für Software, die frei ist. Also da wird prinzipiell nur freie Software gelistet und ja, im Prinzip so ein Verzeichnis für freie Software nach Anwendungsgebiet sortiert.
Alles klar. Für alle diejenigen von euch, die noch mehr Informationen oder Links brauchen, die findet ihr bei uns im Tagesprogramm. Und für alle die, die ähnlich interessante Dinge der Welt da draußen mitteilen wollen, wovon wir alle was haben und über kleine und große Themen, die euch beschäftigen, hier in dieser Sendung sprechen wollen, schickt mir doch ein kurzes Mail an fm4@orf.at. Dann sehen wir uns vielleicht demnächst in dieser Sendung und wir spielen noch eine letzte Platte von eurer Liste.
Ja, das letzte Lied wird der Free Software Song von Richard Stallman sein. Das ist der Gründer des GNU-Projekts, dem bekanntesten und größten freie Software-Projekt. Und vielleicht eine kleine Anmerkung, der Mann ist hauptsächlich Programmierer und nicht Musiker.
Seine Programme das merkt sind, man sehr deutlich.
Ja, trotzdem ein Must-Have in dieser Sendung, glaube ich. Ja.
Schön, dass ihr da wart, war sehr interessant, danke.
Hat uns auch gefreut, danke.
Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers. You'll be free. Hoarders can get piles of money, that is true, hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good, hackers, that's not good. When we have enough free software at our call, hackers at our call, we'll kick out those dirty licenses evermore, hackers evermore. Join us now and share the software, you'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software, you'll be free, hackers, you'll be free.
second that you can't be seen. The current can't decide how this night will end. Heaven withered away.